Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk. Auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Kaltschneuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Wir haben unheimlich viel zu sprechen und wir sind in diesem Falle der Tobias Scholl, Konrad Oeckel und Sebastian Mühlenhof sowie meine Wenigkeit Sven Schulze. Moin Jungs.
Moin.
Hi.
Viel zu sprechen haben wir, weil die nordischen Ski-WM läuft, wir haben Alpinski dabei, die Weltmeisterschaften der Skeletone und der Bobfahrer rodeln. Mal gucken, ob wir das auch noch in die Sendung packen. Ich will auch gar nicht lange reden, damit wir ein bisschen über Sport reden können. Wir fangen an mit Skispringen bei der nordischen Ski-WM in Lahti. Gerade bei uns, jetzt ist es nämlich Sonntagabend zu Ende gegangen, Mixed-Teamspringen. Conny, Mixed-Teamspringen, die Deutschen von Anfang an vorne weg. Sowas Souveränes im Teamspringen habe ich noch nie gesehen.
Kann ich dir nur hundertprozentig recht geben. Das Mixed-Team gibt es ja erst seit 2013 bei der WM und es waren eigentlich immer sehr, sehr enge Entscheidungen. In Falun vor 2 Jahren hat Deutschland nur im Zehntelbereich das Ding noch nach Hause geschaukelt und diesmal ging das eigentlich schon beim ersten Sprung los. Das ist ja immer Frau, Mann im Wechsel. Carina Vogt war die erste, die für Deutschland an den Start gegangen ist und die hat in ihrer Gruppe dann sich gleich mit Sarah Takanashi messen müssen und die ist ja wiederum so Mrs. Skispringen überhaupt. Ne? Alleine schon wieder diesen Winter die mehr als die Hälfte aller Weltcups gewonnen und Carina Vogt, die ja eigentlich immer nur zu den Großveranstaltungen einfach voll da ist, die nimmt ihr einfach im ersten Durchgang schon 8 Meter ab. Fast 10 Meter auf Österreich gut gemacht und das waren die beiden großen Konkurrenten und damit war die ganze Sache eigentlich schon klar. Als Eisenbichler im zweiten Durchgang dann bei den Männern ähnliche Vorsprünge dann hier auch noch ausgepackt hat, da konnte man dann tatsächlich von einem sehr entspannten Abend reden.
Sebastian, zu meckern gab es an der deutschen Leistung absolut überhaupt nichts. Auch Svenja Wirth hat absolut überzeugt.
Ja, genau. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Ist in ihren Durchgängen 3. bester Sprung im 1. Durchgang und 5. bester im 2. Das war wirklich sehr, sehr souverän von allen Springerinnen vorneweg. Sie haben sich wirklich auch zur Hochleistung natürlich ein bisschen hochgeschaukelt und es war wirklich ein gutes Team. Viele hat es gemerkt, jeder hat sich gefreut. Das ist, muss man sagen, das ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt die Titel verteidigen können. Und auch diejenigen, die nicht dabei waren, wie zum Beispiel Richard Freitag oder auch Katharina Althaus, haben die Jungs und Mädels trotzdem unterstützt und sie möglichst weit nach unten geschrien. Und das spricht einfach dafür, dass es in dem Team sehr, sehr gut passt. Es gibt ja einen oder anderen, der sich mehr wünschen würde, diesen Mix-Wettkampf noch öfter zu sehen. Ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Wettkampf und ja, diese Deutschen waren heute einfach unbesiegbar. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
Andi Lila-Hut-Wellinger, Tobi, hat den Schlusspunkt draufgesetzt. Wir haben ja schon immer gesagt, dass der Bengel unheimlich viel Potenzial hat, aber wie der in den letzten Wochen und Monaten sich entwickelt hat, ich sag mal seit der Vierschanzentournee, war eigentlich so nicht zu erwarten.
War es nicht, aber ich fand, also was ihm jetzt nochmal diese absolute Souveränität für einen Wettkampf gegeben hat, war sicherlich die Medaille von gestern, weil da hat er ja wirklich dann, also im 2. Sprung richtig einen ausgepackt und würde ich schon sagen. Also er wirkte heute einfach komplett unantastbar und hat trotz auch widriger Bedingungen im letzten Sprung wirklich dort ist überragend gut gesprungen. Ich weiß nicht, also da war eigentlich kein großer Fehler zu erkennen und das ist für mich nochmal ein bisschen besser als das, was in den letzten Wochen passiert ist bei ihm. Mit dem Meckern, da muss ich mich allerdings auch nochmal ein bisschen äußern. Ich habe schon was zu meckern beim deutschen Team. Die Landung von Svenja Wirth, ja. Zweimal so richtig schön hingeschießen. Sie hätte sie die vernünftig gemacht, dann hätte sie ihren Durchgang im Prinzip auch gewonnen. Also da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial, auch wenn es jetzt dieses Mal keine Rolle gespielt hat, aber es ist ja auch für sie persönlich nicht schlecht. Ne?
Nein, auf jeden Fall. Sie hat irgendwie die Sprünge irgendwie abgebrochen, nicht ausgeflogen und deswegen ist sie da so ein bisschen runtergepurzelt und konnte dann kein Telemark mehr setzen.
So ja, so eine Rücklage so ein bisschen.
Ne? Ja, genau, irgendwie. Sah nicht ganz hundertprozentig aus. Aber ich glaube, das hat jeder gesehen und da wird dran gearbeitet. Und das Mädel ist auch noch relativ jung und hat noch jede Menge Potenzial, kann die neue Takanashi werden. Österreich auf 2, konnte, damit war absolut zu rechnen. Stefan Kraft, man muss es sagen, ist in erschreckender Form in letzter Zeit. Der Bengel, der springt alles in Grund und Boden, hat alleine in Wellinger eigentlich einen Gegner auf Augenhöhe, sonst gibt's da wohl momentan keinen, oder?
Na, die beiden sind auf jeden Fall für die Großschanze, finde ich, die absoluten Top-Favoriten. Also Kraft, da gebe ich dir recht, der ist zurzeit in einer ganz schön bestechenden Form, wobei ich aber sowohl jetzt in dem Mixed-Wettbewerb als auch gestern im Einzelwettbewerb eigentlich Wellinger immer irgendwie stärker sehe und immer der springt jedes Mal weiter und Kraft kommt über seine saubere Technik und darüber, dass er meistens Glück hat, dass er schlechte Bedingungen hat sozusagen, dann springt er sich irgendwie nach vorne. Heute zum Beispiel im ersten Durchgang wieder, also Wellinger hat ihn wieder in beiden Durchgängen die Meter abgenommen und trotzdem gewinnt Kraft, wenn auch nur hauchdünn, aber den ersten Durchgang gegen Wellinger, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, das Momentum spricht, glaube ich, sogar zur Zeit gerade gegen Stefan Kraft, obwohl der gestern Weltmeister geworden ist, obwohl der sich heute auch nichts Schulden kommen lassen hat, ist aber meiner Meinung nach Andreas Wellinger jetzt gerade in so einem Aufwind, haha, der war gut. Also der hat jetzt gerade einen Aufwind in seiner persönlichen Form sozusagen.
Besser als in der Hose, ne?
Ich glaube, das wird einfach dafür sorgen, dass das Kraft nur die Silbermedaille bleibt. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Die beiden sind zum Beispiel auch gegen so einen Kami Stoch, den wir ja vorher extrem hoch eingeschätzt haben. Die sind einfach in einem ganz anderen Level unterwegs. Und das wird ein geiler Schlagabtausch auf der Großschanze.
Obwohl Stoch hatte doch diesen Schanzenrekordsprung, wo er so richtig aufs Knie geknallt ist. Also, boah, das sah gar nicht gut aus, aber anscheinend hat er das ja weggesteckt, auf jeden Fall springt er weiter. Japan auf 3, Sebastian, was machen wir damit? Freuen wir uns drüber, oder?
Ja, freuen wir uns drüber, denke ich auch. Der alte Mann, Noriaki Kasei, war zwar nicht mit dabei, aber trotzdem, aus Sicht der Japaner, die auch mit hoch gehandelt waren, ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Sie hatten mit Taku Takeuchi vielleicht so ein bisschen abgefallen, das war so ein bisschen bei den Männern das Problem, weil Sara Takanashi und auch Yuki Ito ja zwei sehr, sehr gute Springerinnen sind und in ihren Durchgängen sehr, sehr gut gesprungen sind. Und ja, Taku Takeuchi hat es ein bisschen nicht gut gemacht, hatte nur 89 Meter und 92 Meter, sodass er dort nicht mit Michael Heiburg mithalten könnte. Und deswegen war es so vielleicht so ein bisschen der Schwachpunkt in der Mannschaft. Aber trotzdem haben die Japaner mit Platz 3 eine sehr, sehr gute Leistung gemacht. Wie gesagt, wenn die Jungs ein bisschen zerspringen, können sie vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben. Aber dafür hat es heute nicht gereicht.
Yuki Ito hat mir sehr gut gefallen, Tobi. Die hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Ich gebe zu, ich gucke selten Frauen Skispringen. Die hat richtig Sexist. Gut... Ja, gerne. Und ich stehe dazu. Ich stehe nicht nur auf Frauen, sondern auch auf... Nein, egal. Hat mir gut gefallen, Tobi. Dir auch?
Ja, hat sie nicht auf dem Zettel. Die hat übrigens die Goldmedaille, die Silbermedaille am Freitag gewonnen.
Ja.
Da hätte man vermuten können, dass ihr die Chance liegt. Hat man dann auch gesehen, weil sie ist eigentlich in beiden Durchgängen wirklich sehr souverän gesprungen, hat den zweiten Durchgang bei den Damen gewonnen in ihrem Slot. Im ersten ist sie auf den zweiten Platz gekommen. Also das war wirklich rundrum sehr, sehr, sehr gut, was sie da abgeliefert hat, auch stilistisch sehr sauber. Das wird mal interessant, wie sie sich, also im Weltcup steht sie ja auch wirklich sehr gut da, ist, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem zweiten Platz. Ist entsprechend auch noch relativ jung und könnte so die legitime Nachfolgerin von Sara Takanashi sein, falls die irgendwie überhaupt eine Nachfolgerin braucht und nicht noch 10 bis 20 Jahre springt, wie das bei Japanern irgendwie üblich ist.
Conny, dann habe ich noch was zu meckern. Peter Priussen, erster Versuch. Das war ja überhaupt nichts, wa?
Furchtbar. Also wenn man sich mal überlegt, was der letztes Jahr da abgezogen hat, ne, und wie der allen um die Ohren gesprungen ist und wie es einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, Skispringen zu gucken. Und dieses Jahr krebst er da rum. Also ich meine, der hat im zweiten Versuch hat das dann wieder so ein bisschen gerade gerückt, wobei man aber auch da wieder sagen muss, das ist halt auch nur der drittbeste Sprung gewesen. Also da waren Kraft war besser und Wellinger war dann nicht nur besser, sondern auch noch weiter. Ja. Also ich glaube, dass dieses Märchen, was sich Peter Prius letzten Winter aufgebaut hat, das ist inzwischen einfach ausgeträumt. Da stimmt die Form einfach nicht mehr, das läuft einfach alles gar nicht mehr so locker von der Hand. Spätestens als er im ersten Saisonspringen diesen relativ schweren Sturz doch gehabt hat, da gab es ja so eine richtige Blockade bei ihm. Da kann man mal sehen, ich meine, der ist mit Sicherheit nicht fetter geworden und der ist sicherlich auch nicht unfitter als letztes Jahr. Aber da sieht man einfach mal, dass Skispringen zu 98% eine Kopfsportart ist. Und so wie er jetzt gerade unterwegs ist, ist er vielleicht ein Kandidat für die Top 10. okay. Aber vor allen Dingen von seiner alten Konstanz ist halt nichts mehr zu spüren. Letzten Winter kam da ein Sprung wie der andere in Stein gemeißelt runter und du sagst es ganz richtig, sein erster Sprung, das war überhaupt nichts. Also hat man auch schon, hat er selber auch so nach dem Landen gleich irgendwie so Schultern Richard Freitag-mäßig hängen lassen. Nee, tut mir leid, dieser Winter ist nicht seiner.
Eine Personal, die habe ich noch bei den Slowenen, Ante Lanicek, war stärker als Prius, war bester Slowene, richtig gut, Zweiter und Dritter in seinem Heat, Sebastian, und der durfte gestern im Einzel nicht springen von der Normalschanze. Der hat so richtig schön den Mittelfinger hoch Richtung Trainerbacken geschickt, ne?
Ja, genau, der war richtig gefrustet, zumal was ich auch nicht ganz verstanden habe. Er hatte wirklich gute Leistungen im Training gezeigt und dass er dann nicht fürs Einzel nominiert werde, das ist so wirklich so das Geheimnis des slowenischen Trainers, warum man das nicht gemacht hat. Und Ante Lanicek hat wirklich heute einen guten Wettkampf gezeigt, dass er sich mit Sicherheit jetzt sehr, sehr große Chancen machen kann, in der Einzel auf der Großschanze zu springen, weil er wirklich gute Sprünge gemacht hat. Da kann man nichts gegen sagen. Die waren sehr sauber, 53,5 und 96,5 Meter. Also wirklich sehr, sehr weite Sätze. Und deswegen war er entsprechend frustriert, weil er mit Sicherheit auch Top 10 hätte springen können vielleicht am Samstag. Und hat seinem Trainer gezeigt, dass er mit Sicherheit einen Fehler gemacht hat am Samstag.
Vor allen Dingen, wenn man noch überlegt, dass Jenny Damian, Domen Prius und auch Zene Prius das nicht mal im zweiten Durchgang geschafft haben, gestern beim Einzelwettbewerb, war das schon relativ beeindruckend, was er heute gezeigt hat. Tobi, kommen wir nochmal kurz zu den Norwegern. Johan André Forfang war gestern bester Norweger auf Platz 7 und der hat dann jetzt heute irgendwie Fieber oder sonst was gekriegt. Auf jeden Fall konnte er nicht springen und damit konntest du Norwegen in die Tonne treten heute.
Das ist ja fast noch wohlwollend umschrieben. Also da war weder Daniel André Tande noch Andreas Stern waren, naja, irgendwo überhaupt mal in der Nähe der Top-Beiten. Das muss man schon mal so sagen. Tandes, ja, zweiter Sprung war noch irgendwo halbwegs annehmbar. Aber sonst ist das, ich weiß es nicht, das ist absolut katastrophal, was da im Moment abläuft. Ich hätte die Vordersaison so stark gesehen, und irgendwie, anstatt mal eine Konstanz reinzubringen, bauen die immer weiter ab, je weiter es zum Höhepunkt geht. Also ich bin mir da auch relativ sicher, in der Einzelkonkurrenz wird es für die auch keine Medaille geben und können sich dann schon über Top-10-Plätze freuen. Das ist eigentlich sehr bitter für diese Skisprungnation.
Muss man so sagen. Kommen wir nochmal ganz kurz auf den gestrigen Tag zu sprechen. Konnte Stefan Kraft vor Andreas Wellinger und, was ich unheimlich geil fand, den zweiten Durchgang von Markus Eisenbichler, wie der dann noch, ich glaube, von Platz, was war das, 6, glaube ich, auf Platz 3 vorgesprungen ist. Das war großartig.
Das war absolut großartig, weil sein erster Sprung war eigentlich genau das, was man so insgeheim gehofft hatte. Das war ein absolut solider Sprung, der, wie ich finde, auch völlig zu Recht auf Platz 6 gegangen ist und man hatte halt so diese Schlagdistanz zum Podium und ich glaube, das war eigentlich das, was Eisenbichler sich selbst auch so ein bisschen ausgerechnet hatte und sich vorgestellt hatte, dass er so in diesen Bereich reinkommt, dass die Weltspitze nicht allzu weit weg ist und dann hat er in diesem zweiten Durchgang, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Werner Schuster ihm genau das gesagt hat, er einfach gesagt, hau einen raus, angreifen, wenn der jetzt irgendwie bei 85 Meter runtergeht, weil er zu viel Risiko war, ist es auch egal, aber jetzt hast du die Chance und genau das hat er auch gemacht. Weitester Sprung der ganzen Konkurrenz mit 100,5 Metern exakt und der war jetzt nicht so schön wie zum Beispiel Kraft oder Wellinger, aber das war so ein Sprung, wo einfach, da war so viel Zug drinne und gleichzeitig aber auch so viel Präzision und Geduld, weil er halt dann auch gewartet hat, bis diese Luft von unten gekommen ist, um sich darauf zu legen, so in diesem Übergangsbereich nach dem Absprung, wenn der Springer sich so auf die Luft raufdreht, das war ganz, ganz herausragend und ich habe mich da gestern ehrlich gesagt fast sogar noch mehr gefreut als über die Silberne von Wellinger, weil Eisenbichler hat zum Beispiel letztes Jahr ein absolutes Seuchenjahr hinter sich, ist dieses Jahr völlig überraschend stärker zurückgekommen, als wir das jemals gedacht hätten, hat aber trotzdem im Weltcup überhaupt erst ein einziges Podium, das darf man immer mal nicht vergessen. Und dann ist gleich seine zweite Podestplatzierung, die er reinholt bei der Weltmeisterschaft. Und man hat es heute gesehen, was dann am Ende rauskommt. Der hat beide Durchgänge ganz, ganz souverän gewonnen, in denen er da unterwegs gewesen ist. Der hat jetzt gerade so einfach diese Lust und Laune am Skispringen und geht da ganz, ganz locker damit um. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht so unsicher, ob man den nicht vielleicht sogar auf der Großschanze noch eine weitere Medaille zutrauen kann.
Kann man auf jeden Fall, wenn man den Bock hat. Kommen wir noch ganz kurz zu den Frauenergebnissen, Sebastian. Carina Vogt, wir haben das eben schon angesprochen, die kann auch die ganze Saison lang Grütze springen. Wenn dann die WM oder das Highlight kommt, dann ist sie vorne weg. Vor Yuki Ito, ich verbeug mich nochmal und entschuldige mich, und Sarah Takanashi, Auch das war ein wahnsinnig enger und wahnsinnig spannender Wettbewerb, den ich leider Gottes nicht sehen konnte, weil ich arbeiten musste. Aber Sebastian, großartig war es trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Großartig war das. Es ist ja gerade diese emotionale Stärke, die sie hat. Sie besitzt unheimlich Konzentration, wenn es zum Höhepunkt ist. Da ist Carina Vogt immer voll da und sie hat es in dem Springen gezeigt. Das waren zwei sehr saubere Sprünge, jeweils 98,5 im ersten und 96,5 im zweiten. Also wirklich sehr, sehr sauber gesprungen. Sie hat wirklich die Konkurrenz da auch was hingesetzt, als die dritte gesprungen ist nach dem ersten Durchgang. Und sowohl Yuki Ito konnte dort nicht gegenhalten. Sarah Takanashi wirkte so ein bisschen blockiert, hatte ich so das Gefühl. Sie war nicht zu 100% frei, sodass sie nicht ihre Topleistung abrufen konnte, nur Dritte geworden ist, somit weiterhin auf ihren ersten großen Einzeltitel warten muss. Und auch die Norwegerin Maren Lundby hatte den zweiten Durchgang wirklich gar nicht gut gesprungen. Insgesamt nur 91 Meter und dadurch konnte sie ihre Führungsposition nach dem ersten Durchgang nicht behaupten, sondern ist undankbare Vierte aus ihrer Sicht geworden.
Ja, so sieht's aus. Donnerstag und Sonntag geht's weiter beim Skispringen mit der großen Schanze und dem Teamwettbewerb. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da tierisch Bock drauf. Bock haben auch die nordischen Kombinierer und auf die kommen wir nach einem kurzen Break zu sprechen.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Belgien. Am 4. März ab 16.10 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Und weiter geht's bei Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Und wir sind immer noch in Lahti, wir sind immer noch bei der nordischen Ski-WM. Und jetzt wollen wir uns einmal um die nordischen Kombinierer kümmern. Ja, was wollen wir dazu noch sagen? Die Deutschen dominieren alles, was da so ist, Tobi. Im Einzel, da gewinnt Ritzek vor Frenzel, Kircheisen und Riesle. Und im Teamwettbewerb entsprechend laufen sie alles in Grund und Boden, laufen und springen alles in Grund und Boden. Fällt dir dazu noch was ein?
Eigentlich nicht viel. Da kann man sich nur verneigen. Das war eine legendäre Leistung, muss man einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, den Maßstab muss man schon anlegen. Persönlich freut es mich am meisten eigentlich für Björn Kircheisen, weil der wirklich auch sehr lange Zeit irgendwie so ein bisschen weg vom Fenster war, holt jetzt nochmal wirklich eine Einzelmedaille, nachdem er seine letzte, auch ich glaube vor 4 Jahren irgendwann mal geholt hat, holt jetzt in der Staffel Gold. Also das ist, für den ist es ja irgendwie nochmal ein absolutes Märchen und sein dritter Frühling, den er da hat. Und das finde ich schon richtig geil. Ritzek überragend, Frenzel sowieso, Riesler auch nicht so verkehrt. Also da kannst du schon nicht meckern.
Conne, das Einzige, was man vielleicht bemängeln kann, ist, dass es international nicht übermäßig interessant ist. Es sei denn, ein Hanumaninen wird wieder ausgegraben und die Finnen, die ejakulieren da irgendwo am Pistenrand.
Ja, genau so muss man es aber am Ende auch sagen. Finde ich übrigens auch, also wir haben uns natürlich alle irgendwo gefreut, so dass der alte Renner in der Loipe wieder dabei ist, ja. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das eigentlich auch fast ein bisschen unfair gegenüber den anderen Finnen, denn Ilkka Herola, der hat sich gemacht als Läufer, der bestätigt in der Spitze unterwegs ist. Eero Hirvonen ist jetzt dieses Jahr, wie ich finde, als ganz junger, hoffnungsvoller Mann auch erst 20 Jahre alt, der wird mal in der Zukunft, da sollte man sich vielleicht lieber mal darauf konzentrieren, anstatt dann jetzt hier mit irgendwelchen abgehalfterten Piloten sozusagen dann nochmal ein bisschen Öffentlichkeitsaufmerksamkeit einzuheimsen. Die Franzosen machen übrigens genau das Gleiche. Ich habe heute gehört, Jason Lamy-Chapuis kommt nächstes Jahr auch wieder zurück. Juhu. Am Ende hast du natürlich recht, das ist jetzt, was die internationalen Wettkämpfe angeht, ist es relativ unspannend geworden, weil die Deutschen da tatsächlich alles im Grund und Boden dominieren, aber man darf eine Sache oder man darf zwei Sachen nicht vergessen. Die Österreicher sind im Umbruch, die werden definitiv stärker kommen, ja. In den nächsten Saisons, weil da ist jetzt wirklich gerade, da sind ja verdiente Leute abgetreten und junge Leute sind nachgekommen, die das mit Sicherheit auch alles noch vor sich haben, was die Deutschen jetzt gerade so zeigen. Also ich meine, wir haben jetzt einfach gerade auch das Glück, dass wir da drei Leute haben, die absolut auf dem Höhepunkt ihrer Fitness, ihrer Form und ihrer Karriere wahrscheinlich sind und mit Kircheisen einen haben, der jetzt seinen dritten Frühling nochmal erlebt. Bei den Österreichern sind da viele Leute, bei denen das noch kommen wird und bei den Norwegern weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht, was da los ist, denn die sind dieses Jahr einfach nur zum Kotzen schlecht.
Ja, zum Kotzen schlecht würde ich gar nicht sagen. Immerhin sind sie Zweiter heute geworden, Sebastian, mit einer richtig guten Laufleistung, muss man sagen. Immerhin 20, 25 Sekunden auf die Deutschen aufgeholt. Von Backen ist das natürlich nicht doll, was sie da machen.
Darf ich, muss mal ganz kurz da eingrätschen, bitte. Natürlich haben die in der Loipe aufgeholt, aber auch nur, weil, wenn man ganz ehrlich ist, was Rizek in der letzten Runde gemacht hat, der hätte auch rückwärts laufen können, da wäre er wahrscheinlich auch nicht viel schneller geworden. Also alle anderen haben auf die Deutschen immer verloren, ne? Und ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja? Aber, ne? Entschuldige. So, ich bin raus.
Ja, besser ist das. Sebastian, trotzdem, Norwegen läuferisch haben sie immerhin, sagen wir mal so, sie haben die Österreicher in Schach gehalten, haben sich Vorsprung rausgeholt und Silber nachher verdient gewonnen. Punkt.
Genau, so will ich es unterschreiben, da stimme ich ganz bei dir. Magnus Mohn und Nico Coxin haben so Dampf zu machen, an beiden auch ihre besten Laufleistungen von den Läufern dort, die als Erster bzw. als Zweiter insgesamt gelaufen sind. Und dann haben sie aber relativ schnell festgestellt, dass nach vorne eigentlich nicht mehr so viel geht. Sie haben jetzt versucht, den Rückstand nach hinten einfach aufrecht zu halten, sodass die Österreicher, aber auch die Japaner nicht näher rankommen konnten. Das war wirklich, wirklich souverän, solide. Natürlich konnten sie aufgrund des Skispringens nicht weiter vorne angreifen. Da muss ich einiges verbessern. Da sind sie mit den Spezialisten auch da Probleme zusammen. Und deswegen war das im Laufen solide, aber bei ihnen ist das Springen das große Problem bis jetzt.
Ja. Dann lass uns doch nochmal zum Langlauf kommen, weil da gab es ja so ein bisschen was. Gestern war schon, Tobi, der Axel Lundby Zwindal am letzten Anstieg, als er richtig Gas geben wollte, der Stock gebrochen. Dann war Sergej Ustjugov da und hat gegrinst und hat gesagt, danke, da bin ich eben Weltmeister, wenn du nicht willst. Und heute das Gleiche wieder, da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen. Meiner Meinung nach Iversen, der zieht einfach rüber, blockiert den Niskan und da kommt von hinten die Italiener und Russen, Russland wieder Erster. Was sagt man zu sowas? Dumm gelaufen oder dusselig angestellt?
Also der Niskan, das war einfach idiotisch. Ja, das ist völlig sinnlos.
Meinst du nicht, dass Iversen das war? Dass Iversen der Norweger Schuld hatte?
Ja, schon. Also ich meine, der Finne kommt, ist auf der Innenbahn, kommt innen vorbei und er zieht ihn einfach in den Weg rein, obwohl er schon halb vorbei ist. Ich weiß es nicht. Der Finne ist auf der Bahn, der Norweger zieht rüber. Da hätte ich definitiv gesagt, das war dumm vom Norweger. Mhm. Dann soll er ihn halt da durchlassen und sich an der nächsten Kurve wieder schnappen. Aber ich fand, das war einfach ungeschickt, da einen Sturz in Kauf zu nehmen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die Norweger da irgendwie in Bahnen reinziehen und einen Weg schneiden und das schon ein oder das andere Mal ganz schön knapp war, auch in der nordischen Kombination. Also da, ich weiß es nicht, da ist halt auch kein Lerneffekt da. Ich meine, Ehrgeiz hin oder her, aber ich fand es halt einfach nicht geschickt gemacht. Gerade wenn sowas eben auch schon unter anderem auch von der Wettkampfleitung eben mal geahndet wurde, dass es da behindert wurde in solche Geschichten.
Ich habe überhaupt nichts gehört, dass da jetzt irgendwas geahndet wurde. Ist gut, Norwegen war auch nur Vierter, was willst du denn wegnehmen? Die haben keine Medaille gekriegt, aber trotzdem würde ich mir da eigentlich eine Rennsperre oder sowas wünschen, weil ich fand das absolut unfair, was er gemacht hat, zumal er zuerst noch nach hinten geguckt hat, Sebastian, und dann trotzdem rübergezogen ist.
Ja, genau, also das finde ich nicht in Ordnung, was sie da gemacht haben. Also das ist ging einfach nur darauf ab, da um den Finn, der wirklich auch schneller war, man merkte das, ja, dort zu stoppen und das geht einfach nicht. Also wir haben es ja auch schon gesehen bei dem Sprint, bei dem Einzelsprint, da war das auch schon der Fall, wo es auch einige Stürze gab und jetzt wieder und muss einfach sagen, ja, die Norweger sind bis jetzt sehr, sehr unglücklich bei der ganzen WM, jetzt mal bei den Frauen vielleicht ausgenommen im Skilanglauf, aber Männer, Gäste mit dem Sturz sind wie und heute wieder diese über den Teamsprint, also das geht einfach so nicht. Sie machen sich dadurch die Möglichkeiten weg, Medaillen zu gewinnen, beziehungsweise die Goldmedaille zu gewinnen. Und das war einfach dumm. Aber das sind zwei junge Läufer. Sie haben ja zwei Zukunftshoffnungen dahingestellt, die wirklich sich sehr, sehr gut präsentiert haben bis dahin. Und da muss einfach eben Iversen wegbleiben, ganz einfach.
Ja. Der Kleber hat ja auch einen absolut Top-Job gemacht, muss man ganz klar sagen. Hat immer riesen Vorsprünge rausgelaufen, die Iversen da wieder verdattelt hat. Und dann nachher das Ding noch. Ich schätze mal, der kriegt von Kleber nachher noch richtig schön was auf die Schnauze. Egal. Bei den Frauen war das nicht ganz so. Da Heidi Wengen und Maiken Kaspersen-Faller haben das souverän gewonnen. Was mich da wieder gewundert hat, das waren die Russinnen, dass die da vorne mithalten können. Also fragen wir mal Dr. Tobias Scholl, hatten die schon wieder das Arzneipäckchen um den Hals oder wie war das?
Das kann man leider bei den Russen nie richtig ausschließen. Ich hätte die Amerikanerin zum Beispiel auch stärker erwartet. Die haben ja beide in der Einzelkonkurrenz Silber und Bronze geholt, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, da hätte ich die eigentlich schon als klare Favoritin auf Silber, wenn nicht sogar auf Gold gesehen. Davon war ich doch ein bisschen enttäuscht. Bei den Russinnen, ja, naja, es ist halt ein bisschen schade, dass da jetzt immer so diese, naja, dieser böse Verdacht mitläuft. Ja. Also ich meine, bei Ustjugov, ich weiß es nicht, der taucht ja nicht auch sogar namentlich im McLaren-Report auf. Das ist halt auch ein bisschen dünn, was da ist. Also, ach, naja, eigentlich möchte ich nicht mehr drüber reden. Wir haben es ja eigentlich schon mal diskutiert. Ne?
Genau, haben wir. Und was die Julia Belorukova in ihrer letzten Runde da gemacht hat, die ja fast noch der Heidi Weng weggelaufen ist, das war schon wirklich bemerkenswert. Und wir unterstellen ihr einfach mal, dass er sportlich war. Und ja, so soll es dann auch sein. Die Deutschen auf Platz 6, die Männer, 6 die Frauen, 7 die Männer, Sebastian, kann man mit leben, ist aber auch nichts Herausragendes, oder?
Ja, genau so ist es gut beschrieben. Also die Frauen, die hatten mit Sicherheit sich ein bisschen mehr erhofft. Sie hätten gesagt, vielleicht können sie es vorne mit angreifen, aber dafür war Nicole Fessel auf der Schlussrunde einfach gar nicht stark genug, konnte dort nicht mitgeben, als das Tempo verschärft wurde und musste es dann abreißen lassen. Ansonsten war es eigentlich ein gutes, solides Rennen, aber da fehlt es ein bisschen der Ausreißer dann nach oben, weil nicht Nicole Fessel ist ja eigentlich so ein bisschen die Stärkere dabei. Das ist jetzt auch ein gutes Ergebnis die Saison. Deswegen ist es schade, dass sie heute mich nicht mithalten konnte. Ja, und bei den Männern, ja, Platz 7 unterschrieben und fertig ist das Ding. Also Sprint ist definitiv deutlich deren Stärke, aber auch die ganzen anderen Distanzen sind wir ein bisschen außen vor. Deswegen ist der Platz 7 voll okay, also da kann man auch nicht mehr erwarten aus unserer Sicht.
Alles klar, Sprint ist nicht die Stärke und beim anderen taugen sie auch nichts. Wunderbar, schön ausgedrückt. Wenn ihr euch gewundert habt, dass Conny beim Langlauf überhaupt nichts zu sagen hat, der hat da keine Ahnung von. Dafür aber beim Alpinski und da kommen wir nach einem kurzen Break drauf zu sprechen.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Und weiter geht's bei Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk. Und wie versprochen, fangen wir jetzt mit dem Alpinsport an. Und da darf der Conner auch wieder was sagen. In Quitfjell waren die Männer in Gange. Und fangen wir mal mit dem Erfreulichen an. Es gibt ein heißes Eisen von den Deutschen wieder im Alpinsport.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Unsere Männer-Speedmannschaft hat sich ja sowieso in den letzten Jahren so ein bisschen gemausert und ist inzwischen so ein verlässlicher Lieferant von Top 15 Plätzen, was uns ja natürlich alle sehr, sehr freut, nachdem das im Prinzip lange Jahre lang ganz, ganz schlimm aussah, im Prinzip seitdem Markus Wassmeier abgetreten ist. Und jetzt haben wir mit Andreas Sander und Peppi Ferstl zwei Leute, die auf jeden Fall in der Lage sind, vorne reinzufahren, wenn Lauf sogar richtig gut passt, dann können sie eventuell sogar mal das Podium angreifen, aber das heiße Eisen, von dem du gerade gesprochen hast, ist Thomas Dresen. Junger Mann noch. Und der hat jetzt in Quitfjell mal gezeigt, dass mit ihm tatsächlich auch im Hinblick auf die Plätze weiter vorne zu rechnen ist. Reiner Speed-Spezialist. Wir reden also hier von Abfahrt und von Super-G. Bei der Abfahrt am Freitag hat er es geschafft, sich mit einer abartig hohen Startnummer 48, wo die Piste dann normalerweise schon in Grund und Boden vergewaltigt ist, hat er sich noch auf Platz 6 vorgefahren. Damit natürlich ein sensationelles Ergebnis rausgeholt. Übrigens im Nachhinein auch nochmal die Nominierung für die Weltmeisterschaft dann auch absolut nochmal gerechtfertigt. Der Mann ist noch sehr, sehr jung, für einen Abfahrer eigentlich fast schon lächerlich jung, 1993 geboren. Damit ist man normalerweise eigentlich so, dass man im Slalom mal angreifen kann, vielleicht mal langsam, aber für die Abfahrt, da kommen die Jungs erst so, wenn es Richtung 28 oder 30 Jahre geht. Und der bringt jetzt schon so eine Ergebnisse, hat es am Samstag in der Abfahrt direkt nochmal bestätigt mit Platz 11. Hat es dadurch geschafft, sich für das Weltcup-Finale in Aspen zu qualifizieren, wo ja nur die 25 Besten des Weltcups starten dürfen. Und das ist einfach geil. Und ich sage jetzt, und darauf darf man mich gerne festnageln, wenn der verletzungsfrei bleibt, wird er spätestens in 2 Jahren soweit sein, dass er Weltcuprennen auch gewinnen kann.
Wir dürfen Conny festnageln. Das ist doch was Schönes.
Oh ja.
Dazu muss man jetzt noch eins sagen, was du nämlich nicht gesagt hast. Das ist erst seine zweite Saison im Weltcup und das ist eine herausragende Leistung. Sebastian, Peter Phil hat heute den Super-G gewonnen und Kjetil Jansrud hat sich eingelacht, weil den Gesamtweltcup im Super-G hat er trotzdem gewonnen.
Ja, genau. Er konnte leider seine Leistung vom Samstag nicht bestätigen, als er gewonnen hat, sondern ist diesmal nur Siebter geworden. Aber trotzdem hat er dadurch sich genug Punkte gesammelt, um sich den Weltcup zu sichern, war auch über die ganze Saison gesehen wirklich der Mann in den Speed-Disziplinen, den es zu schlagen gilt. Da hat er wieder unter Beweis gestellt, auch in seiner Heimat, dass er wirklich jemand ist, der in Speed-Disziplinen wirklich sehr, sehr gut ist. Peter Phil natürlich für ihn sehr, sehr schön, dass er gewinnen konnte auf der Piste dort. Hat nochmal wirklich alles gegeben in dem Rennen und wollte ihn wirklich nochmal angreifen, aber hat er sich ein bisschen vorher versaut, um dort noch ihn anzugreifen, ihn den Weltcup wegzunehmen, streitig zu machen. Aber trotzdem war das für ihn eine blitzsaubere Leistung. Er hat gewonnen vor Hannes Reichert und Erik Gay. Das muss man sagen, Peter Phil wirklich mit seinen 35 Lenzen wirklich immer noch sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist sogar auf den Tag genau sein 15. Vor 15 Jahren hat er das erste Mal sein Rennen gefahren im Weltcup und dass er dann natürlich gewinnt, ist für ihn nochmal umso süßer.
Ja, kann man so sagen. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Frauen rüber. Tobi, wenn die Michaela Schifrin jetzt auch noch die Kombination gewinnt, sie will ja nächstes Jahr sowieso mehr in die Speed mit einschlagen, dann können wir im Prinzip diese ganzen Rennen absagen und ihr gleich alle Pokale rüber in die Staaten schicken, oder wie sehen wir das?
Also das ist schon wirklich beeindruckend, ja, weil sie eigentlich auch im Super-G, ja, ist natürlich nicht ihre Spezialdisziplin, aber die Zeit war okay, also das muss man wirklich mal sagen, da war jetzt nicht so weit, wie man das erwarten würde von den wirklichen Spezialistinnen weg, und dass sie im Slalom eigentlich, Slalom sowieso so gut wie unschlagbar ist, das wissen wir nun auch, von daher ist das, ja, ist einfach nur beeindruckend. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie sie sich dann eben auch in Speed-Disziplinen in der Konkurrenz schlägt. Gesamtweltcup ist damit eigentlich auf die nächsten 10 Jahre vergeben, würde ich sagen. Braucht man also alles nicht mehr gucken.
Da kann die Lara so gut fahren, wie sie will. Haha.
Oh, der war gut.
Nee,
der war
gut. Ging so. Conny, es gab aber Stunk. Es gab Stunk einmal bei den Mädels, weil die Piste, ja, was war sie, zu weich?
Ja, die war einfach in einem lächerlich schlechten Zustand. Und das ging dann so weit, dass die US-Girls am Freitag in dieser Superkombination tatsächlich einfach nicht angetreten sind. Dazu muss ich jetzt einschränkend sagen, dass die jetzt auch nicht als die einfachsten Charaktere verschrien sind, vor allen Dingen Schifrin und Bonn. Aber das ist natürlich eine Ansage und es ist vielleicht auch mal ganz gut, dass man das so macht, vor allen Dingen... Gut, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, Wetter, und fürs Wetter kann man immer nichts und so, aber es ist einfach so, dass die Piste einfach am Freitag überhaupt nicht gut aussah und das ist eventuell fast schon so ein bisschen gefährlich gewesen wäre.
Kannst du das nachvollziehen, was die gemacht haben, die Mädels?
Die Amis? Meinst du jetzt, die zurückgezogen haben? Ja, durchaus, weil... ich meine, man muss sich ja nun mal angucken, was bei den ersten Läuferinnen da passiert ist, und das waren jetzt keine Anfängerin, das war unter anderem Ilka Suic, die sich da gelegt hat, das war Tessa Worley, die da sich in dieses Netz rein verfangen hat. Und ich meine, am Ende ist dann sozusagen, ist ja der obere Teil dieser Piste ist dann gestrichen worden, und man ist von weiter unten gestartet, und trotzdem haben aber die US-Girls gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil am Ende ist es eine Sache, die ist Sicherheit, und Sicherheit geht immer vor. Auf der anderen Seite muss ich halt trotzdem sagen, die sind halt schon so ein bisschen dievenhaft und haben dann vielleicht die Sache auch mal genutzt, um wirklich mal ein Exempel sozusagen zu statuieren. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall ist es, denke ich mal, ziemlich ungünstig, wie das jetzt alles gelaufen ist. Ich habe hier die Statistik. Wir haben die Hälfte aller Läuferinnen, die es nicht geschafft haben, ins Ziel zu kommen. Allerdings kommt da natürlich auch nochmal der Slalom mit dazu, wo dann einfach auch viele ausgeschieden sind, weil sie sich auf die Reihe bekommen haben.
Gut. Aber grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt, wenn die Athleten sich mal stark machen und auf auch gegenüber den Veranstaltern sagen, hier, pass mal auf, wir lassen nicht alles mit uns machen. Und wenn es um unsere Gesundheit geht, dann dürfen wir auch gerne mal was sagen, obwohl ich natürlich abschließend das nicht beurteilen möchte. Sebastian, bei den Männern in Norwegen, da war es ähnlich in Quitfjell. Da waren die dann schon wieder die Pistenarbeiter noch irgendwo am Rumwetzen, als die Rennfahrer noch unterwegs sind, schon unterwegs waren. Das geht auch überhaupt nicht.
Nein, das geht auch überhaupt nicht. Also sie hatten ja da auch Probleme, dass sie erstmal nicht genug Pistenarbeiter mit hatten. Da hatte die FIS nochmal eine ordentliche Ansage gemacht und hat gesagt, Leute, wenn das nochmal hier so passiert, dann seid ihr den Weltcup los. Dass dann noch sowas passiert, dass der einfach nicht aufpasst. Und Gott sei Dank war es nur beim Training und der hat es noch früh genug gesehen, der Fahrer. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Kilde, wenn ich mich nicht täusche. Und das, der hat echt Glück gehabt. Das ist mega gefährlich, wenn die Pistenarbeiter da rumfahren und nicht darauf achten, wer da von oben kommt. Ja, das geht einfach nicht. Also da muss eine gewisse Ausbildung einfach da sein, ein gewisses Verständnis einfach dafür. Und ich hoffe mal, dass die das jetzt verstanden haben, die Norweger, weil ich denke nicht, dass sie ihren Weltcup verlieren wollen dort. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Piste auch. War auch wirklich gut präpariert und ist auch wirklich sehr, sehr schön zu fahren, wie man es gesehen hat. Aber da müssen sie wirklich noch dran arbeiten, dass sie das besser hinbekommen, sodass sie die Sicherheit der Fahrer einfach gewährleisten können, weil das ist wirklich sehr, sehr riskant, wenn da ein Pistenarbeiter auf der Strecke ist, während einer runterkommt.
Conny, du als unser Alpinexperte, haben die Norweger da jetzt irgendwas zu erwarten von der FIS oder ist das so, wie Sebastian sagt, Mensch, die Norweger sollen ihren Weltcup behalten und da wird nichts passieren?
Ich weiß nicht ganz genau, wie lange sich die FIS das noch anguckt, denn die zuständigen Jungs, die da am Ende das letzte Wort haben, Markus Wallner und wie sie bei den Frauen Altes Gardal, die sind schon darauf bedacht, dass da nicht jetzt irgendwie unnötig was passiert. Und Quitschwiel hat nun mal leider einen relativ schlechten Leumund. Wir erinnern uns zurück ins Jahr 2008, war es, glaube ich, Matthias Lanzinger aus Österreich. Schwerer Crash auf der Piste, das passiert bei der Abfahrt nun mal, da müssen wir jetzt nicht lange rumdiskutieren, aber dann hat halt das, was eigentlich der Veranstalter machen muss, die medizinische Rettungskette hat überhaupt nicht funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass der sein Bein los ist. Ich glaube, überhalb des Knies oder sowas. Ja. Und das ist dann halt natürlich was, was einfach keiner haben möchte und was man keinem wünschen kann. Dann passiert jetzt wieder sowas mit den Streckenposten. Ich überlege mal, da fährt einer rein von den Fahrern. Da sind die beide tot. Müssen wir nicht lange rumdiskutieren. Die haben da an der Stelle 110, 115 km/h. In diesen Elchtraversen ist es ganz, ganz schwer, die Kontrolle zu behalten. Das haben wir auch im Rennen selber gesehen. Es ist wirklich ein ganz schöner Ritt auf der Rasierklinge und da kann so viel passieren. Und ich bin mir nicht so sicher, ob man da in Norwegen vielleicht nicht ein bisschen zu sehr darauf sich ausruht, dass man eben mit Zwinder und Jansrud und jetzt auch Kilde die guten Leute hat und deswegen einfach auch das Recht auf den Weltcup hat. Mhm. Vielleicht sollte man da sich dann doch mal ein bisschen an die Nase packen und das ein bisschen, ja, so ein bisschen sorgfältiger alles veranstalten.
Ich bin ja kein Freund davon, wenn sich die Verbände zu sehr einmischen. Aber Tobi, ich glaube, wenn es um die Sicherheit geht, dann müssen da irgendwelche Konsequenzen gezogen werden und dann sind auch Athletensprecher dafür da, um sich mal für die Athleten dann noch stark zu machen, oder?
Ja, selbstverständlich. Also sowas darf halt schon nicht passieren, das ist richtig. Andererseits ist, ja, ich möchte jetzt hier keinen Weltcup in Norwegen in Frage stellen. Es ist aber halt auch logistisch alles relativ schwierig, das sieht man halt auch an den Zuschauerzahlen. Das ist dann irgendwo im norwegischen Hinterland, eine ganze Entfernung von Oslo, wo nun mal die meisten Norweger leben. Norwegisches Hinterland ist ungefähr so spärlich besiedelt, ja, kann man mit Deutschland vielleicht, wie Thüringen, genau, maximal, wenn nicht sogar noch weniger. Also das ist schon ein bisschen bitter. Ich würde es den Norwegern nicht wünschen, den Weltcup zu verlieren. Eine andere Alternative, den näher an Oslo legen, irgend sowas in die Richtung, ist auch schwierig, weil da müssten wir erstmal die Gebiete erschließen. Ja, müssen sie halt einfach dran arbeiten, vielleicht eine Autobahn durch den Wald bauen, da mal ein bisschen das hässliche Grün wegmachen, ein bisschen Beton drüber. Sieht ja auch gut aus.
Ja, genau.
Von daher kann man
so, Herr Scholl, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Also... Nein, also wie gesagt, man muss ja sowas natürlich immer von allen Seiten beleuchten und die Sicherheit aber der Athleten sollte über allem stehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gut, machen wir hier wieder mal einen Schlusspunkt hinter. Wir wollen noch ein bisschen über Bob und Skeleton reden, weil auch da am Königssee findet die WM statt und auch da gibt es so einiges zu erzählen.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Ein Highlight jagt das nächste und nach der nordischen WM kommen wir zur WM der Bob- und Skeletonfahrer. Und Sebastian, am Königssee, da wurde von den Skeletonis so einiges geboten. Am Samstag schon gab es den Doppelsieg der Deutschen und heute hat Axel Jung immerhin den zweiten Platz belegt.
Ja, genau. Axel Jung hatte, nachdem es am Freitag nicht so ganz zufrieden war, er hat gerade mit seinem ersten Lauf, wo eine 5 beste Hauptstadt hat und somit zu einmal Fünfter war, war gar nicht mit zufrieden, aber hat sich von Lauf zu Lauf gesteigert. Seine Startzeiten waren natürlich sehr, sehr gut. Das ist ja mit aufgrund von der Rückenproblematik doch sehr, sehr schwierig für ihn gewesen und er hat gerade im letzten Lauf wirklich eine bombastische Zeit hingezaubert, sehr, sehr nervenstark sich präsentiert, was er ja nicht unbedingt bekannt für ist, aber trotzdem hatte das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hatte da auch einiges besser gewesen als zum Beispiel der große Dominator Martin Stukus, der erstaunlich viele Fehler drin hatte, ähnlich wie auch Alexander Tretjakov, der auch einige Schwächen gezeigt hatte, sodass Axel Jung sich dann noch zu Silber gefahren hat. Das war wirklich eine ganz, ganz starke Fahrt. Die Freude war unglaublich riesig von ihm, nachdem er ja zuvor noch Vierter war und muss man einfach sagen, die deutschen Skeletonis sind wirklich sehr, sehr gut, gerade bei den Frauen natürlich mit Jacqueline Lilling und Tina Herrmann, aber auch Axel Jung hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht jetzt am Wochenende. Ja. Hat sich auch verdient, die Silbermedaille an.
Martin Stukos sah ja eigentlich am Freitag schon aus wie der sichere Sieger. Zweimal Lauf Bestzeit und hatte irgendwo, ich weiß es nicht, eine dreiviertel Sekunde war das Vorsprung vor Axel Jung gehabt. Und dann hat er heute Nerven gezeigt. Das kennt man von einem Martin Stukos doch überhaupt nicht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also ja. Martin Stukos ist wirklich eigentlich jemand, der große Dominator und der zeigt keine Schwächen. Deswegen war ich doch sehr überrascht, dass er doch so nervös gewirkt hatte, hatte ich so das Gefühl.
Ja.
Gut, er hatte aufgrund vom Freitag riesen Vorsprung, deswegen war es jetzt nicht so schlimm für ihn.
War nicht so schlimm. Gut, dann lassen wir ihn das mal durchgehen. Axel Jung, wie gesagt, ist Zweiter geworden. Nikita Trekibov ist Dritter geblieben. Alexander Tretjakov Vierter und Alexander Gassner ist Fünfter geworden. Nur drei Durchgänge gab das bei den Mädels, Tobi. Da hat Jacqueline Lölling im Prinzip schon sehr deutlich gewonnen. Zweimal Laufbestzeit, einmal Zweite. Viel mehr geht dann ja auch nicht, oder?
Nö, das war eine ganz souveräne Veranstaltung, muss man ehrlich sagen. Und sie hat im Moment auch wirklich eine sehr gute Saison. Schön, freue ich mich. Skeleton, yay.
Ja, ihr seid alle nicht so die Skeleton-Fans, obwohl ich das schon, die Sportart eigentlich schon ziemlich atemberaubend finde, wenn die sich da bäuchlings die Bobbahn runter stürzen, kann man ja schon fast sagen. Tina Herrmann ist Zweite geworden, gerade eine Viertelsekunde zurück. Lizzie Jarnold aus den United Kingdoms ist Dritte geworden und die dritte Deutsche an der Fernstadt sogar noch Vierte. Das war eigentlich eine ziemlich geile Mannschaftsleistung. Conne, und jetzt kommst du und darfst die Skeletonis nochmal loben.
Na, auf jeden Fall. Die Frauen müssen wir einfach loben. Das ist ganz klar. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war Skeleton in Deutschland eine absolute Randsportart. Und das sieht man daran, dass bei uns, außer Sebastian, der allerdings auch Fan von Gladbach ist und deswegen sowieso immer so ein bisschen am Rand ist, eigentlich kaum einer das so richtig verfolgt. Aber es ist halt so, dass gerade bei den Mädels jetzt so einfach die Dominanz, die in den anderen Eisrinnensportarten eigentlich sowieso immer schon bei den Deutschen gelegen hat, jetzt auch im Skeleton langsam kommt. Und das wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass auch da der Nachwuchs noch weiter gestärkt wird. Und solche Ergebnisse wie jetzt bei den Frauen Doppelweltmeister fast knapp am Dreifachtitel vorbei, können Sie sich mal bei den Bobfahrern angucken, wie man das macht. Aber das wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass der Sport auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch noch mehr Nachwuchs bekommt. Deswegen bin ich mir relativ sicher, haben wir davon nicht zum letzten Mal gehört.
Das gehen wir mal ganz fest von aus. Und jetzt machen wir mal Folgendes, eine kleine Zeitreise, 3 Jahre zurück. Sotschi, Olympische Spiele, Viererbob. Deutschen, die sind, da hat man das Gefühl gehabt, die haben vergessen, den Bob richtig rum reinzustellen, sind rückwärts darunter gefahren. Also weit hinterher, Sebastian, und heute dreifach Sieg im Viererbob bei der WM. Eigentlich unfassbar.
Ja, eigentlich unfassbar. Das beschreibt es echt, was sie gezeigt haben, bombastisch. Die Entwicklung seitdem ist unglaublich, was sie da hingekriegt haben. Sie haben ja auch jetzt in dieser Semester mal auch verschiedene Bobs ausprobiert, in dem Wallner-Bob, den sie jetzt mal ausprobieren durften, um jetzt zu entscheiden, mit wem sie dann Richtung Pyeongchang dann fahren. Nächste Woche sind sie dort, einfach dort mal zu gucken, mal ein bisschen anderes Material einfach auszuprobieren. Ich bin da sehr, sehr positiv, dass sie die gute Entscheidung treffen werden und das Rennen jetzt heute war wirklich überragend. Also die Deutschen sind wirklich im Bobfahren wirklich eine Domäne wieder geworden. René Spies in seiner ersten Saison als Cheftrainer feiert dreifach Triumph im Viererbob, aber auch im Zweier war das sehr, sehr gut. Da war es ein Doppeltriumph. Also aus Sicht der Deutschen ist das wirklich unglaublich. Und auch Johannes Lochner hat sich den Titel geholt auf seiner Heimbahn, zwar zeitgleich mit Francesco Friedrich, was zum ersten Mal überhaupt in der Bob-WM-Geschichte passiert ist, dass es zwei Weltmeister gibt. Deswegen, unglaublich schneller Tag, jeder hat gejubelt, jeder hat sich für jeden gefreut und das ist aus deutscher Sicht einfach überragend und hoffentlich können wir das so weit konservieren, dass es bei Olympia hoffentlich ähnlich aussieht.
Ja, Sebastian hat es gesagt, Tobi, zeitgleich der Bob Deutschland 1 oder ich weiß gar nicht, welcher 1 und welcher 2 ist, Johannes Lochner und Francesco Friedrich zeitgleich nach 4 Rennen, ich weiß nicht, wie lang diese Bobbahn ist, das ist aber ein guter Kilometer immer, wirklich auf die 100. Sekunde zeitgleich, da merkt man mal, wie eng das dabei zugeht, aber auch wie oft diese Führung hin und her geschwankt ist. Also Johannes Lochner im ersten Durchgang der schnellste gewesen und dann Friedrich in 2 und 3 zwei blitzsaubere Läufe runtergezaubert. Ja, und im letzten sollte es dann nicht ganz sein aus Friedrichs Sicht. Oder wie hast du es gesehen?
Naja, ich finde schon, dass Friedrich den letzten Lauf einfach nicht so stark war. Ist nicht so sauber gefahren. Der Bob hat sich immer mal so ein bisschen quergestellt. Er hat die eine oder andere unnötige Bande mitgenommen. Da war es dann am Ende auch, naja, fast ein bisschen glücklich, dass es immerhin noch so zum Titel gereicht hat. Also er hat wirklich zum Ende hin sehr stark abgebaut, weil er eben oben die Fehler gemacht hat. Das war, ja, war eine blitzsaubere Fahrt auch von Johannes Lochner, das muss man auch sagen. Dem sein Lauf, das war einfach überragend. Aber am Ende war es dann doch ganz schön knapp für Friedrich. Also ich finde es ein bisschen, ja, schade, dass er das so, dass er da so unsauber gefahren ist, weil ich denke, da wäre eigentlich ein klarer Sieg drin gewesen. Ich will mich nicht beschweren, zwei Goldmedaillen sind immer besser als eine, ne? Aber es ist schon irgendwie ein bisschen skurril alles.
Ich glaube, das war Absicht.
Ich glaube auch.
Das war einfach genau so geplant und er hat auch diese Bande da in der Schlangengrube hat er genau deswegen so genommen, damit die am Ende zeitgleich da ankommen. Ich war übrigens sehr überrascht, dass sich da kein Offizieller dazwischen gestellt hat, als dann die 8 Bobfahrer sich da unten gegenseitig in so einem Jubel-Moshpit da ausgelassen gratuliert haben, denn normalerweise ist es nicht erlaubt, ja. Hatte aber komischerweise keiner was dagegen, so bei diesen 8, 2 Meter großen, 120 Kilo schweren Hühnern da jetzt einschreiten zu wollen.
Komischerweise, du wärst natürlich mutig gewesen, Conne.
Natürlich,
wir wissen das alle.
Freunde, hier dahin, dahin.
Bisschen mehr Jubeldisziplin, die Liebe. Nein, Conne, was ich geil finde, ist bei den beiden Bobs gerade, wenn wir die beiden mal Lochner und Friedrich vergleichen. Friedrich ist ein Schnellstarter und Lochner hat Probleme beim Start. Also das sind 600stel oder so im Schnitt, die sie langsamer sind, aber 600stel am Start, das ist schon eine kleine Welt. Und trotzdem schaffen die es da unten zeitgleich reinzukommen. Wie kann man sowas nachvollziehen?
Also meiner Meinung nach kann man das vor allen Dingen damit nachvollziehen, dass es halt Johannes Lochners Heimbahn ist und dass der tausendmal darunter gefahren ist und sicherlich auf der Bahn Abkürzungen kennt, die sonst kein anderer kennt. Und Francesco Friedrich kommt ja, wie man auch in seinen Interviews hört, eher nicht aus der Gegend südliches Bayern, sondern eher Sachsen. Ne? Ja. Und der hat sicherlich andere Bahnen, wo er dann für Lochner völlig unerreichbar sein wird. Du hast recht, Francesco Friedrich hat mit seiner Mannschaft extrem gute Startzeiten aufgelegt. Die waren jetzt nicht ganz so überragend wie bei den Letten bei Melbades. Der hat dafür aber in der Bahn teilweise den Bob fast 90 Grad in die Rinne gestellt und hat alles dafür gegeben, um da unbedingt noch abbremsen zu wollen und die Bronzemedaille noch zu verlieren, gerade im letzten Lauf. Und das passiert natürlich Johannes Lochner nicht, der zwar ein paar Hundertstel verliert am Start, aber die dann einfach aufgrund seiner Bahnkenntnisse da wieder rausholen kann.
Ja. Jetzt müsst ihr noch einmal kurz über den dritten deutschen Bob reden, weil den unerwähnt zu lassen, das wäre schon fast eine Frechheit. Nico Walter ist Dritter geworden mit Kevin Kusse, Kevin Corona und Erik Franke. Sebastian, für den Nico ist das wirklich ein toller Erfolg, muss man sagen.
Genau, Nico Walter ist sowieso eher der Vierer-Bob-Spezialist. Der ist zwar nicht ganz so stark wie im Vierer und er hat wirklich jetzt gerade heute wirklich alles rausgeholt, um noch auf das Podium zu kommen. War ja nach gestern Vierter nur, knapp hinter Oskar Smilbades und hat einfach davon dann profitiert, dass Oskar Smilbades gerade im dritten Lauf viele Fehler hat, nur die siebtbeste Zeit gefahren ist. Mhm. Und wenn er sich mal die Zeiten anguckt, die letzten drei Laufzeiten, die waren nur jeweils knapp hinter der besten Zeit von den besten Läufern in dem Fall. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr stark, das muss man einfach sagen. Nico Walter ist wirklich der Vierer-Spezialist. Natürlich hat er Probleme, dass er gerade Probleme mit diesen eigenen Landsleuten hat. Im Endeffekt, die sind dann noch so ein bisschen besser. Aber trotzdem, der Junge ist noch so jung, also da kann der noch vorne rangreifen, er hat auch ein bisschen was ausprobiert mit dem Material und mal gucken, wie das nächste Saison aussieht, wenn man sich entschieden, an welchen Bob man fährt, aber trotzdem Platz 3, unglaubliche Leistung, das war wirklich für ihn heute ein sehr, sehr gelungener Tag.
Oskar Smilbades, trotz seiner Rückenbeschwerden, der beste Starter weiterhin und was ich immer sehr beeindruckend finde, ist Steven Holcomb, Tobi. Man hat immer das Gefühl, wenn der den Bob weglassen würde und als Kugel runterrollen würde, dann wäre er wesentlich schneller. Warum macht er das nicht?
Ich weiß es nicht, da müssen wir mal fragen. Ich verstehe das auch nicht. Also was mich vor allem beeindruckt ist, wie sich dieser breite Mann jedes Mal in diesen Bob reinfaltet. Ja. Dass er da nicht irgendwie einfach mal stecken bleibt und dann so halb rausguckend die Bahn runterfahren muss. Das, also viel mehr darf er nicht zulegen, sonst wird es eng.
Aber cool, also ich finde es auch immer beachtenswert, mit welcher Geschmeidigkeit der seine, ich weiß nicht, wie viel Kilo der haben wird, aber 120 bei 1,70 Größe werden das ungefähr sein. Und die jumpt er da rein, also großartig. Justin Cripps, Sechster, Con, und du wolltest eben auch noch was zu Holcomb sagen?
Ja, ich finde den Wanst einfach legendär. Ja, das, also ich bin da völlig bei euch. Ne? Ich finde es vor allem krass, dass die Startzeiten ja eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Da sieht man mal, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Mir völlig egal, wie du es am Ende schaffst, den Bob anzuschieben. Hauptsache es geht irgendwo. Es ist ganz, ganz herausragend. Also ich freue mich auch, dass Steven Holcomb immer noch dabei ist. Ja. Das ist einfach so. Es ist so ein bisschen wie Beat Feutz bei den alpinen Abfahrern, ne, der ja auch so Kanonenkugelformat hat. Ganz herausragend.
Ganz herausragend. Ja, und ganz herausragend bringen wir jetzt unsere Sendung zu Ende. Das war wirklich ein sehr interessantes Wochenende. Wir haben unheimlich viel zu feiern gehabt aus deutscher Sicht, gerade bei den nordischen WM. Das war schon relativ, relativ stark, und auch am Königssee wurden ganz große Leistungen gezeigt. Ja, ganz große Leistungen auch von euch drei. Dafür möchte ich mich gerne bedanken, und wir hören uns demnächst wieder hier auf meinsportradio.de bei Kaltschnäuzig. Bis dahin, tschüss.
Tschüssi.
Ciao. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.